Zukünfte to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher predigen es schon, seitdem es unsere wissenschaftliche Disziplin gibt. Nur wer sich heute systemisch und systematisch mit der Zukunft auseinandersetzt, kann diese aktiv mitgestalten. Doch die theoretische Auseinandersetzung mit möglichen Zukünften alleine reicht nicht aus. Um die Zukunft zu gestalten, benötigen wir heute schon praktische Zukunftskompetenzen. Doch welche sind das? Und unterstützen uns diese nur in der Arbeitswelt? Oder helfen uns diese Fähigkeiten auch in den unterschiedlichsten Rollen unseres Lebens? Als mündige Bürgerin, als politischer Akteur oder als Familienmitglied? Dazu forscht unser heutiger Gast. Bei ihrer Arbeit dreht sich alles um Future Skills. In ihrer Promotion fragt sie, welche Kompetenzen wir brauchen, um die sozioökologische Transformation voranzutreiben. Sie will wissen, wie Hochschulen diese Kompetenzen an Studierende vermitteln können. Die Mitarbeitende der DHBW Karlsruhe ist selbst erfahrene Podcasterin und betrachtet Podcasts als ein mögliches Lehr- und Lernformat. In unserer heutigen Folge ist sie jedoch nicht Gastgeberin, sondern Gast. Sie spricht unter anderem über die Themen Next Education, Future Skills und die Zukunft der Bildung. Freuen Sie sich auf das Gespräch zwischen Laura Eickbrecht und dem Moderator Sebastian Burger. Viel Spaß bei der heutigen Episode Zukünfte to go.
Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, was wir in der Schule und Hochschule lernen sollten und was nicht. Sind Gedichtinterpretationen noch zeitgemäß? Sollte der Sport- und Kunstunterricht benotet werden? Und sind die immer enger geschnittenen Bachelor- und Masterstudiengänge sinnvoll für Studis und Gesellschaft? Was und wie wir lernen, ist im dynamischen Wandel. Das weiß auch unser heutiger Gast. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der DHBW arbeitet und forscht zu den sogenannten Future Skills. Ich möchte Sie fragen, wie wir Wandel selbst einleiten können, welche Emotionen Menschen gegenüber Transformationsprozesse haben und ob sich Future Skills im globalen oder kulturellen Vergleich unterscheiden. Herzlich willkommen, Laura Eickbrecht.
Hallo Sebastian.
Laura, schön, dass du heute in diesem winterlichen Tag den Weg ans Frauen für Easy gefunden hast. Schön, dass du da bist und ich bin gespannt auf die nächsten Minuten unseres Gesprächs.
Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Laura, ich habe gelesen, dass du Medien- und Kulturwissenschaftlerin bist. Was würdest du sagen, wie beeinflusst einerseits die Kultur einer Gesellschaft die Medien und wie die Medien die Kultur? Also gibt es da Zusammenhänge?
Klar gibt es da Zusammenhänge. Ich finde, das ist eine ganz komplexe Frage, weil ich zum Beispiel zu Beginn meines Studiums gar nicht wusste, was mit Medienwissenschaften gemeint ist, weil ich dachte, wir produzieren irgendwelche Radio- und Fernsehsendungen oder so. Und dann ging es erstmal los mit, was ist eine Brille? Eine Brille ist ein Medium, ein Schiff ist auch ein Medium, weil die vermitteln etwas oder die sind zwischen irgendwas und so weiter. Und ich bin da so ein bisschen, ich bin zu Medien- und Kulturwissenschaften gekommen aus dem Grund, dass mich so viele Sachen immer interessiert haben und ich mich tatsächlich nicht so gut entscheiden konnte. Und dann immer so ein bisschen grob die Idee tatsächlich hatte, Richtung Radio zu gehen oder so. Und irgendwie bin ich dann bei europäischer Medienkultur gelandet in Weimar und Lyon, weil ich es in Weimar so schön fand und weil ich dachte, das klingt erstmal spannend. Und das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es passt dann irgendwann aber doch ganz gut, weil Medien und Kultur und Kunst und Musik und so weiter, das passt natürlich wirklich gut zusammen. Ja. Ich habe zum Beispiel mal mein Steckenpferd Musik in jede Hausarbeit reingemacht. Und ich würde sagen, ich bin natürlich großer Kunst- und Kulturfan, auch hier in Karlsruhe. Und Medien sind ja etwas, was uns Kunst näher bringen kann.
Ja.
Oder vermitteln oder auch erstmal überhaupt zu uns, was auch Diskussionen über Kunst und Kultur ermöglicht und dabei natürlich auch nicht so ganz neutral sind. Ne? Zum Beispiel Musik verändert sich natürlich dadurch, dass man sie online hören kann, dass man vielleicht ein Video dazu sieht oder ob man sie live sieht. Also das ist sehr komplex. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge zu machen.
Ja, sehr spannend. Also das Problem ist so ein bisschen mit dem Kulturbegriff, der ist ja an sich schon sehr schillernd, würde ich sagen. Ja. Streng genommen habe ich auch Kultur und Wirtschaft studiert. Also mein Masterstudiengang an der Uni Mannheim hieß auch Master Kultur und Wirtschaft, was nur das bedeutete, dass man sich im Bereich Kultur noch andere geisteswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Fächer aussuchen konnte. Also ich weiß nicht, ob das eigentlich der Kulturbegriff ist, den jetzt du oder den WissenschaftlerInnen meinen, aber ich glaube trotzdem ist es wichtig, eben das mal zu erfahren, worüber wir sprechen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall angesprochen haben.
Ja, ich hab dann in Frankreich, das gehörte auch dazu, zu diesem europäische Medienkultur, haben wir sowas gemacht wie Informations- und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Und das war auch ein wilder Ritt durch alle Geistes- und Sozialwissenschaften, die man sich vorstellen kann. Also ich habe da auch Ethnologie und Anthropologie gemacht, habe mal in Gender Studies reingeschnuppert.
Okay. Mhm.
Also ich würde sagen, da hatte niemand einen eindeutig definierten Kulturbegriff. Das hat es natürlich spannend gemacht.
Okay. Dein Master hast du dann ein bisschen spezialisiert, und zwar im Bereich Kinder- und Jugendmedien. Welches Potenzial haben für dich gute Kinder- und Jugendmedien?
Das ist eine schöne Frage, finde ich. Da könnte man natürlich jetzt auch lange diskutieren, wie die sich auszeichnen, gute Kinder- und Jugendmedien. Wir hatten da auch einen relativ breiten Begriff von Kinder- und Jugendmedien. Die Leute haben natürlich sofort den Kinderkanal im Kopf, wo ich auch arbeiten durfte, schönerweise. Dieses Studium hat sich in Erfurt abgespielt und Erfurt ist so eine komplette Kindermedienstadt.
Ah, okay.
Da findet man auch überall den kleinen Elefanten in der Stadt, das Sandmännchen, also überall sind kleine Figuren verteilt. Also ich würde sagen, dass da ein großes Potenzial liegt in der Fantasie und Imagination und im Geschichtenerzählen. Also ich glaube, ich würde mal sagen, Kinder- und Jugendmedien, die mir gefallen, also ich kann jetzt mal von mir sprechen, die erzählen gute Geschichten und sprechen dabei auch mich zum Beispiel an, als erwachsene Person, aber die erzählen sie auch nicht zu doll. Also es ist nicht alles durcherzählt, sondern es ist irgendwie noch Raum, selber weiterzuspinnen. Das kann ja auch natürlich ein Buch sein, das kann auch ein Computerspiel sein, das kann eine Zeitschrift sein. Ich bin ja da zum Beispiel gelandet, weil ich aus Versehen in diesem Gender Studies Kurs in Frankreich gelandet bin und wir uns dann mit Gender-Stereotypen in Kinder- und Jugendmedien Büchern beschäftigt haben. Ich fand es super spannend. Und das ist natürlich auch ein Hinweis, dass Kinder- und Jugendmedien natürlich irgendwie schon auch eine Macht haben, indem sie zeigen, was geht und da natürlich auch Realitäten erschaffen. Also ich würde sagen, die zeigen auch vielleicht eine gewisse Vielfalt, um Möglichkeitsräume für Kinder und Jugendliche zu eröffnen.
Also ich glaube, der zentrale Punkt, den ich jetzt mitgenommen habe von deiner Definition, ist, dass gute Kinder- und Jugendmedien Platz für Fantasie lassen. Haben wir im Erwachsenenleben das verlernt so ein bisschen?
Vielleicht ein bisschen. Also Fantasie ist auch ein super Stichpunkt. Da denke ich gerade sehr viel nach. Kommen wir nachher nochmal dazu zum Thema Zukunft.
Ja.
Und so eine zentrale Frage oder ein Punkt, an dem ich mich immer aufhänge, ist, dass wir die ganze Zeit über Zukunft reden. Und oft reden wir so auch drüber, als wüssten wir, wie die aussieht und wie wir dazu Lösungen kommen können oder was getan werden muss oder dass sie eh schon verdammt ist. Aber wissen wir ja noch nicht. Also das wusste ja früher auch noch niemand. Und ich glaube, da ist Fantasie ein ganz spannender Faktor. Aber da sprechen wir bestimmt nachher auch noch drüber.
Absolut. Jetzt hast du Zukunft schon angesprochen. Warum interessiert dich jetzt als Medien- und Kulturwissenschaftlerin die Zukunft so besonders? Also man kann ja auch irgendwie in die Vergangenheit gucken und analysieren, wie irgendwie die Medien- und Kultur sich entwickelt hat. Warum war das für dich die Zukunft?
Vielleicht ist auch das Stichwort Fantasie da ganz spannend. Und ich glaube auch, dass wir, dass Zukunft und Vergangenheit schon auch irgendwie zusammengehören. Also das, was wir jetzt haben, war früher ja auch mal eine mögliche Zukunft, vielleicht eine, die wir uns auch gar nicht vorstellen können und so weiter. Und ich glaube, dass, also was ich ja so mag an Kinder- und Jugendmedien, ist dieses Geschichten erzählen und da einen irgendwie auch abholen, irgendwas in einem ansprechen und vielleicht auch irgendwas verändern, wo wir, glaube ich, auch schon in Richtung Bildung und Lernen sind. Und ich denke mal, dass Medien die Möglichkeit haben, Möglichkeitsräume zu eröffnen, um uns Zukünfte vorstellen zu können oder neue Impulse geben können. Und das hat mir schon auch immer gefallen. Also ich glaube, viele denken auch bei Kinder- und Jugendmedien an so kleine Zauber- und Traumwelten. Mhm. Und da steckt natürlich was drin, ne? Also das sind so Welten, die wir uns vielleicht selber noch gar nicht vorstellen könnten, aber die vielleicht auch möglich sind. Und ich glaube, da gibt's schon irgendwie so einen Zusammenhang.
Ja.
Aber an sich interessieren mich immer sehr viele Dinge.
Genau. Wenn wir jetzt auch von Zukunft oder von besserer Zukunft sprechen, es gibt ja auf der Welt viele Konflikte und viele Menschen, die eben vor diesen Konflikten fliehen und die sehen sich ja auch nach einer besseren Zukunft. Jetzt habe ich gesehen, dass du auch im Bereich Bildung und Sprachberatung für Geflüchtete gearbeitet hast. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie sich jetzt irgendwie so deine Interessen so zusammenfügen, so wenn man jetzt von außen drauf schaut. Was hast du bei dieser Arbeit mit den Geflüchteten oder von den Geflüchteten ganz konkret gelernt?
Das ist etwas, also das hat sich, glaube ich, gar nicht so plötzlich ergeben, weil ich habe zuvor schon immer ehrenamtlich Geflüchtete begleitet und das Thema Bildung damit auch irgendwie verknüpft. Und ich weiß gar nicht genau, was ich gelernt habe. Ich hatte aber auf jeden Fall einfach sehr viele schöne, lustige Momente im Austausch mit, also bei uns waren es, ich habe, wie gesagt, Sprach- und Bildungsberatung gemacht und da waren es dann eben die KlientInnen. Und aber natürlich sehr viele verschiedene Menschen, die natürlich sehr viele verschiedene Geschichten hatten. Und wir hatten aber oft, also ich hatte so ein bisschen die schöne Rolle, dass ich da auch Möglichkeitsräume eröffnen konnte, ja, durch meinen Job, den ich da hatte. Was sehr Schönes war. Und wir hatten einfach in diesem sehr, ja doch sehr herausfordernden Umfeld für die Menschen, das durch ganz viel Schmerz und Grenzen und Barrieren irgendwie so geprägt ist, hatten wir dann oft so kleine schöne Momente, wo wir einfach gelacht haben. Und das sind auch immer die, die mir so in Erinnerung geblieben sind, dass wir, also manchmal hat sich einfach was ergeben und manchmal haben wir einfach drüber gelacht, wie seltsam manchmal auch das Bildungssystem ist und wie es eigentlich sein kann, dass sie da gar nicht reinkommen, obwohl sie so viel mitbringen und das vielleicht auch so das Wahnsinnige, was sie teils schon mitgemacht haben, da gar nicht Anerkennung findet. Ich würde sagen, so eine gewisse, da ist schon eine Offenheit, die ich oft gefunden habe, mit dieser absurden Situation umzugehen und irgendwie was draus zu machen, auch wenn es was anderes ist, als man bestimmt den Plan hatte. Ja. Und das ist, glaube ich, was ganz Tolles. Also nicht, dass man diesen Weg gehen sollen müsste.
Nee, klar.
Aber da habe ich schon auf jeden Fall viel gelernt. Aber
würdest du sagen, dass du jetzt eine Idealistin bist oder was treibt dich denn an, so gefragt?
Ja, also ganz, ganz doll. Ich habe auch nochmal nachgedacht. Ich habe früher immer als Kind Giolino gelesen und da stand dann auch schon mal was zum Klimawandel und so. Und ich habe immer, es gibt ja diesen Spruch, der stand immer in der Giolino, aber auch sonst, ein bisschen so ein kitschiger Kinderspruch. Wenn viele kleine Leute viele kleine Dinge tun, können sie die Welt verändern. Und an dem muss ich immer mal wieder denken, weil der hat mich irgendwie schon ganz früh begleitet. Und ich war auch dieses nervige Kind, was manchmal bei den Nachbarn geklingelt hat, um Unterschriften für Greenpeace zu sammeln. Okay. Und ich würde sagen, durchaus Idealistin, beziehungsweise bringe ich da vielleicht so eine gewisse Naivität auch irgendwie mit.
Ja.
Hab schon auch so einen Grundglauben daran, dass Dinge gut werden können und dass Menschen tendenziell nichts Schlechtes wollen. Oft vielleicht auch in doofen Umständen sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bin zumindest relativ optimistisch. Okay. Also ich versuche es mir zumindest zu behalten, weil ohne würde ich, glaube ich, nicht so gut zurechtkommen in dieser Welt.
Sehr gut. Bevor wir jetzt inhaltlich noch tiefer einsteigen, zu deiner jetzigen Rolle an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, erzähl doch mal ein paar Takte, wie du da hingekommen bist und was so deine Arbeitsbereiche sind.
Genau, ich habe, haben wir ja schon drüber gesprochen, Sprach- und Bildungsberatung gemacht, was ich auch super spannend fand und sehr, sehr erfüllend. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich habe wirklich Lust, mich mal wieder irgendwo so richtig reinzufuchsen und zu vertiefen. Und ich hatte natürlich in den Schritten davor immer auch mit dem Thema Sprache, Bildung, Medien und so weiter zu tun und habe dann irgendwann festgestellt, es könnte noch mal ein zweites Masterstudium sein, es könnte aber auch tatsächlich sowas sein, mal wieder in die Forschung gehen und dann auch zu promovieren. Und so bin ich dann tatsächlich hier gelandet an der DHBW Karlsruhe im Team von Herrn Ehlers. Next Education nennt sich das. Und was mich da so gereizt hat, ist tatsächlich, dass wir da so viele verschiedene Projekte machen, wo wir Bildung erforschen, Bildung für die Zukunft, Zukunftskompetenzen, Future Skills, aber das auch in so einem europäischen, internationalen Kontext machen, weil das ist schon auch was, was mich immer ein bisschen gereizt und gejuckt hat.
Ja.
Und wir sind da genau an der DHBW, an der dualen Hochschule, die ist genau hier in Karlsruhe auch ganz gut vernetzt, aber wir machen wirklich auch ganz viel mit anderen Hochschulen und Partnern und auch Menschen hier in der Stadt und auch in anderen europäischen Ländern. Das ist schon toll. Also viel Forschung, ab und zu auch Lehre. Mhm. Und ja.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Es sind so ein paar Begriffe schon gefallen. Zukunft, Wandel. Ein weiterer Begriff, der häufig genannt wird, ist eben die Transformation. Warum müssen wir uns eigentlich transformieren? Also, und wohin?
Ja, die Frage stellen sich gerade viele. Denn der Begriff Transformation, das habe ich schon gemerkt, der ist jetzt echt so ein Buzzword mittlerweile.
Ja, absolut.
Und der wird aber wirklich selten erklärt. Ich frage das die Leute auch immer, was meint ihr denn mit Transformation? Weil ich glaube, da steckt ganz viel dahinter. Also da steckt natürlich ein Zukunftsbild dahinter und auch ein Bild, was für uns dahinter steckt. Also ich würde sagen, Transformation sollte in eine Richtung gehen, die uns Menschen dient und der nicht nur uns Menschen, der Welt, also die ein gutes Leben für viele Menschen irgendwie ermöglicht. Und das sollte aber uns auch einbeziehen. Also so, es ist nicht so eine Transformation, wo wir irgendwie drin landen und sie widerfährt uns, sondern in meinem idealistischen Bild vielleicht spielen wir da eine große Rolle und können sie auch mitgestalten.
Und glaubst du, dass dieses Zielbild zu wenig erklärt wird, also dass wir immer nur sprechen ja von der großen Transformation oder von der sozioökologischen Transformation oder was auch immer, aber es wirkt irgendwie vorausgesetzt, dass wir wissen, worum es geht, aber das ist nicht so. Ist das so dein Gefühl?
Ja, also genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt natürlich, so oft wird so digitale Transformation genannt.
Ja.
Und da ist mir aber auch nicht klar, wer transformiert hier wen und was. Also oft wirkt es auch so ein bisschen, jetzt kommt diese Digitalisierung und bricht auf uns hinein.
Mhm.
Und wir müssen irgendwie mitschwimmen, damit wir nicht untergehen. Oder diese künstliche Intelligenz oder so. Und es ist ja wirklich so, dass wir jetzt im Zeitalter des Menschen, ne, im Anthropozän, dass vieles dieser Transformationen oder vielleicht fast alles durch uns geprägt und verändert und vorangebracht wird. Das heißt, es ist klar, dass Menschen da eine ganz große Rolle spielen und dass die Richtung, die das nehmen kann, aber eben auch mit beeinflusst werden können. Und du hast gerade den Stichwort der sozial-ökologischen Transformation genannt. Das ist natürlich eben auch eine Auffassung von Transformation, der ich wahrscheinlich relativ nahe stehe, weil da dieser Gedanke, dass wir die Welt, in der wir leben, eben mitbedenken und dass wir eben auch das Soziale ganz stark in den Fokus rücken und das vielleicht auch eben einfach stärker in den Blick nehmen, wenn wir Dinge verändern, weil sie anscheinend noch nicht so stark berücksichtigt sind in vielen Dingen, die so passieren auf der Welt.
Ja, du hast vorhin schon gesagt, die Frage stellt sich so ein bisschen, wer transformiert wen? Mhm. Und es gibt ja viele verschiedene Akteure oder auch Akteursgruppen in unserer komplexen Gesellschaft. Also wir haben ja die Wirtschaft oder die Industrie, die Unternehmen, dann haben wir die politischen Akteure, aber auch die zivilgesellschaftlichen sind laut, werden immer lauter. Wer macht denn was aus deiner Sicht jetzt bezogen auf jetzt die Transformation, über die du sprichst, oder ist nicht die digitale, sondern eben vielleicht die sozial-ökologische oder die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft oder wie auch immer?
Also ich glaube, alle machen alles und alle wirken mit.
Ja.
Und wir als Menschen sind natürlich auch in unterschiedlichen Systemen tätig, ne? Also im Privaten transformieren wir mit, auf Arbeit, im Ehrenamt, im Studium, während wir lernen, eigentlich auch, wenn wir jemanden auf der Straße begegnen und nett sind oder eben nicht nett. Ich glaube, das trägt alles dazu bei.
Mhm.
Das finde ich auch immer ein ganz schönes Bild, weil oft sprechen wir so davon, können wir jetzt allein das schaffen? Wahrscheinlich nicht. Das macht dann natürlich auch Angst, so wenn man sich die Herausforderungen der Zukunft anschaut. Allein kriegt man das ja nicht hin und das ist ja oft, führt ja oft zu Frustration und Lähmung. Und dann nimmt man oft so die politische Ebene zum Beispiel in Blick oder die strukturelle, die man auch angehen muss. Und all das kann man ja aber auch, also bei all dem hat man selber ja auch irgendwie eine Rolle.
Mhm.
Das heißt, jeder ist da in verschiedenen Systemen tätig, wo er auch ansetzen kann. und wo es vielleicht auch einem näher liegt anzusetzen, ja, wo es vielleicht sogar Spaß macht, wo es wohingegen das in anderen Bereichen vielleicht gar nicht so gut geht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden.
Wie können wir denn lernen, diese Rollen besser wahrzunehmen? Mhm. Und auch anders gefragt, wie lernen wir, diesen Wandel selbst einzuleiten oder zu gestalten?
Ja, also da beschäftigen wir uns natürlich viel mit auf Arbeit und ich auch in meiner Promotion. Wie lernen wir das und wie kommen wir ins Handeln? Es gibt ja immer so eine Diskrepanz zwischen, okay, wir wissen, dass wir irgendwas ändern müssen, aber wo fangen wir eigentlich an und können wir das eigentlich allein? Und da gibt's ganz verschiedene Ansätze, wie das zu machen ist, aber einer, der schon relativ vielversprechend ist, ist erstmal erfahren, dass man selber auch einen kleinen Wandel bewirken kann. Also ja, er kann wirklich sehr klein sein. Ja. Aber wenn man zum Beispiel ein kleines Projekt macht und am Ende hat eben die Schule fern Kaffee in der Kantine zum Beispiel, dann hat man schon mal die Erfahrung gemacht, dass Wandel wirksam ist. Und oft macht sich das auch in Gruppen leichter. Mhm. Und ein kleines Beispiel kann ich schon mal erzählen. Wir haben nämlich gestern was ganz Tolles gemacht. Wir haben hier in der Badischen Landesbibliothek in der Lernwerkstatt einen Workshop gemacht, wo wir mal was Neues ausprobiert haben, weil wir experimentieren ganz viel rum, wie man denn sowas erlernen kann. Und wir haben mit der Methode Lego Serious Play Zukünfte bauen lassen, wie sie aussehen könnten. Also wir haben das mal ein bisschen umgedreht. Wir haben jetzt nicht geguckt, oh Gott, was sind die Herausforderungen von morgen, sondern wie könnte denn eine gute Zukunft aussehen? Und der nächste Schritt war dann, wie kommen wir da hin?
Ja.
Und das war für uns auch total spannend. Also ich selber habe gar nicht mitgebaut, sondern habe dann ein paar Stimmen eingefangen. Und bei ganz vielen kam raus, dass dieses Gemeinschaftliche ganz stark sein muss. Und das andere war auch, dass dieses Thema Vergangenheit, das hatten wir vorhin auch schon mal, und vielleicht auch Tod und aber auch aus vergangenem Lernen, auch aus Krisenlernen und so weiter, dass es ganz präsent ist. Und es sind natürlich auch so Analysen, wonach vielleicht auch so eine Sehnsucht besteht oder wo auch viele Menschen eben fühlen, okay, das scheint gerade ja ein Problem vielleicht auch zu sein. Das wünschen wir uns in Zukunft anders.
Und sowas hilft dann auch, die Handlungsspielräume kennenzulernen oder wahrzunehmen?
Das ist dann natürlich der nächste Schritt, ne? Es ist natürlich total toll, sich so eine Utopie vorzustellen. Ja, genau. Und dann geht's natürlich darum, wie kommen wir da hin? Der eine kleine Wink, den wir da haben, ist natürlich, dass wir erstmal ein positives Bild schaffen, wo wir hingehen möchten, dass uns eine Richtung vorgeben kann, dass irgendwie auch Lust macht, im Gegensatz zu vielen Krisen, die wir haben. Aber das gibt uns natürlich wirklich noch nicht die Lösung. Das heißt, also was wir jetzt gestern so gemacht haben, ist, dass sich jeder so einen kleinen Schritt mitnimmt, den er oder sie dann nächste Woche irgendwie geht in diese Richtung. Aber die Sache ist natürlich, dass wir die Lösung jetzt wirklich alle auch noch nicht kennen können, weil wir auch noch nicht wissen, wie die Welt irgendwie in 10 Jahren aussieht. Aber deshalb ist eben ein Satz, sich erstmal bewusst zu machen oder ein Ansatz, sich erstmal bewusst zu machen, in welche Richtung es gehen soll und sich dafür einzusetzen, in dem, was man schon jeden Tag machen kann und wo eben die eigenen Netzwerke irgendwie auch sind.
Ja. Ich glaube, diese Kommunikation über Handlungsspielräume ist ganz, ganz wichtig für uns. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Jetzt dummes Beispiel oder sehr plakatives Beispiel ist irgendwie das Heizungsgesetz, was da auseinandergenommen wurde. Und zwar warum? Ja, weil es vielleicht nicht gut genug erklärt wurde und weil es auch nicht die Handlungsspielräume der Menschen, die das dann umsetzen müssen, so aufgezeigt haben. Also ich glaube, es ist wichtig, weil die eine Hälfte, sag ich mal, oder die ein großer Teil der Bevölkerung hat irgendwie wirklich Zukunftsängste. Die sehen irgendwie, dass sie keine Handlungsspielräume haben. Die andere Hälfte oder die andere Großteil sagt dann eben, solange China und Indien nichts macht, mache ich auch nichts. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, einfach noch konkreter und expliziter über Handlungsspielräume zu sprechen. Siehst du das auch so?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und auch dieses, die Handlungsspielräume gemeinsam auch irgendwie entdecken und in all den Orten, wo man eben so drin ist. Und das ist ja eben, also es gibt, glaube ich, in der Umweltpsychologie auch relativ viel, setzen sich damit auseinander, wie lähmend sowas eben sein kann, wenn einem immer nur die großen Krisen gezeigt werden, die es halt gibt natürlich. Also die sorgen ja natürlich auch dafür, dass wir so einen Handlungsimpuls haben.
Klar.
Und der ist ja da, der ist ja wirklich massiv dringend. Aber wenn eben diese Diskrepanz ist zwischen, die Aufgaben sind so hoch wie der Mount Everest oder so, und das, was ich machen kann, ist meinen eigenen Kaffeebecher mal mitzubringen, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Ne?
Und ja, aber umso wichtiger ist es, dass es eben auch sowas wie Psychologists for Future gibt und so. Also genau. Dass man das nicht einfach so abtut. So, das sind ja irgendwie Probleme von wohlhabenden Kindern, sondern das wirklich auch ernst nimmt und dann vielleicht auch, ja, vielleicht die sich jetzt populistischen Kräften zuwenden, wieder zurückzuholen.
Ich glaube auch, was du, ja, genau, also sowas auch wie Psychologists for Future, das ist einerseits ganz wichtig, glaube ich, auch um, also die betreuen ja auch tatsächlich AktivistInnen, ja, die in diesem ja. Feld irgendwie sind und die eben natürlich noch viel mehr verändern wollen und auch immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Und andererseits ist es natürlich auch eine Gemeinschaft von Menschen mit einem ähnlichen Ziel, ne? Und das hat, glaube ich, auch eine große Kraft, also sich wirklich da mit anderen zusammenzutun. Und ich merke das auch immer, dass einem das einfach nochmal Energie gibt. Also selbst wenn der konkrete Schritt dann vielleicht gar nicht so groß ist von dem, was man Richtung sozial-ökologischer Transformation oder so hinbekommt, aber man merkt zum Beispiel, dass andere in eine ähnliche Richtung gehen.
Ja.
Und man natürlich auch nur so großen Wandel irgendwie hinbekommen hat, weil man nur mit anderen Menschen zusammen irgendwie auf so eine strukturelle oder auch politische Ebene kommen kann.
Ja, vielleicht letzter Impuls zum Thema Handlungsspielräume. Also mein Doktorvater Bernhard Gesang, der hat sich ganz ausgiebig mit dem Thema Spendenethik auch auseinandergesetzt. Und der sagt eben, es gibt die Möglichkeit, relativ niedrigschwellig einen Betrag zu spenden und damit viel mehr zu erreichen, jetzt für den Klimawandel, als wenn ich jetzt irgendwie auf Fleisch verzichte. Also wenn ich 5% meines Gehalts an zum Beispiel Aufforstungsprojekte spende, ist die Leistung, die dadurch entsteht, viel effizienter, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf Fleisch verzichte, weil mir das super schwer fällt. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass jeder das weiter so machen sollte, aber wenn man sagt, okay, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich will einmal im Jahr irgendwie nach Mallorca fliegen oder so. Es gibt trotzdem Möglichkeiten, Handlungsspielräume, wie wir eben gesagt ja. haben, das dann doch zu tun. Und das die schlechteste Alternative ist einfach nichts zu tun.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was dazu noch mir gerade einfällt, ist diese Fußabdruck-Handabdruck-Sache. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den ökologischen Handabdruck kennst. Der löst das so ein bisschen auf, weil in dieser ganzen Erzählung, wie du jetzt auch sagst, Fliegen und so weiter, selbst wenn wir so alles richtig machen, aus CO2-Sicht, haben wir immer noch einen mordsgroßen ja. CO2-Fußabdruck, weil wir in Deutschland wohnen und dieses Land einfach massiv viel Emissionen ausstößt. Und der Handabdruck dreht das so ein bisschen um und sagt quasi, okay, es ist gut, wenn du deinen Fußabdruck verkleinerst, aber noch besser ist, wenn du deinen Handabdruck vergrößerst und eben versuchst, dafür zu sorgen, dass es für alle Leute leicht ist, indem du zum Beispiel auf politische Entscheidungen einwirkst, ja. damit eben die Richtlinien so sind, dass man nicht mehr belohnt wird dafür, ganz viel CO2 zum Beispiel auszustoßen.
Genau. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die PsychologInnen gesprochen. Ein Teil von Psychologie sind ja auch Emotionen. Welche Emotionen haben Menschen gegenüber Transformation? Also wie nimmst du das wahr? Ist es wirklich so, dass irgendwie jetzt ganz plakativ gesagt die Konservativen das eben nicht wollen, die Progressiven schon, allein schon von den Begrifflichkeiten, oder da wirklich teilweise Hass entgegenkommt gegen fortschrittliche Ideen? Warum ist das so aufgeheizt gerade?
Mhm. Das ist eine große Frage, die auch weit in die Politik, aber auch in die Geschichte eigentlich reingeht. Mhm. Ne? Es ist natürlich, also oft hört man, finde ich, jetzt auch den Begriff der Transformation. Zum Glück finde ich auch im Zusammenhang mit Transformationen, die es irgendwie schon gab. Also zum Beispiel, meine Familie kommt ja aus Ost-Berlin. Okay. Und da zum Beispiel ist ja auch eine wahnsinnige Transformation nach 89, 90 ja. irgendwie stattgefunden, wo Menschen nicht immer abgesprochen und bestimmt nicht immer gut und positiv, aber eben eine ganz große Transformation durchlaufen sind. Gar nicht so sichtbar, glaube ich, oft, dass Menschen da wirklich wahnsinnige Anpassungsleistungen irgendwie auch zum Teil erbringen mussten. Mhm. Und auch da sehen wir natürlich, dass da positive und negative Emotionen irgendwie gleichzeitig waren. Jetzt haben wir natürlich so eine Transformation, die einen oft sehr erschlägt. Ich glaube, Angst spielt da schon eine große Rolle. Angst natürlich gibt es auf verschiedenen Arten und Weisen, weil es gibt natürlich gerade Menschen, die zum Beispiel durch den Klimawandel auch einfach gerade physisch bedroht sind, ja, ne, und fliehen müssen durch den Klimawandel und so weiter. Dann gibt's natürlich, ich glaube, dieses Thema Umverteilung und soziale Ungleichheit wird ja auch sehr, verstärkt sich immer weiter. Und da gibt's natürlich Abstiegsängste, aber vielleicht auch Verlustängste, wenn wir so dieses Thema angehen würden. Wie sieht's denn aus? Wie kriegen wir denn diese Schere wieder zusammen?
Ja.
Aber eben auch diese Angst vor dem Ungewissen und auch eine gewisse Isolation, würde ich sagen.
Okay. Mhm.
Also ich glaube schon Angst und Schmerz. Und was aber vielleicht sehr besonders ist, ist, dass natürlich so die Risiken sind, glaube ich, schon für manche Menschen existenzbedrohender als für andere.
Ja.
Aber an sich ist es, glaube ich, schon eine Angst, die, oder eine Ungewissheit zumindest, die wirklich auch alle betrifft oder betreffen wird so in den nächsten Jahren. Deshalb denke ich, muss auch dafür irgendwie Raum sein. Und die große Frage ist natürlich, wie bekommt man denn das zwischen Angst, Unbehagen auch in so eine Richtung, wo wir merken, okay, wir können aber noch was tun, dass wir da irgendwie was besser hinkriegen. Oder vielleicht können wir sogar drüber nachdenken, was denn sowieso schon blöd ist und besser funktionieren könnte.
Ja. Also ich glaube auch, eine entscheidende Stellschraube wird auch sein, wieder, ja, diese Lust auf Zukunft besser zu vermitteln. Also diese Lust und Leidenschaft. Und da komme ich jetzt zu einem Thema, was jetzt uns am Fraunhofer Easy stark beschäftigt, ist natürlich Innovation. Und klar, wir beschäftigen uns mit Innovation, vor allem auch Innovation für eben eine nachhaltige Zukunft. Was sind deiner Meinung nach die Potenziale von Innovation und was sind vielleicht auch die Grenzen?
Also Innovation ist ja auch was. Das kann ja ganz viel sein, ne? Ich habe auch mal ein bisschen nachgedacht, was ist eigentlich Innovation? Ich glaube, wir denken oft an technische Neuentwicklungen. Auch so in meinem Nachhaltigkeitskontext geht es oft ja auch darum, wie können wir denn Sachen, die wir machen, in ökologisch machen.
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich da Gedanken zu machen. Es gibt ja auch ganz viel soziale Innovation und ich glaube, die finden auch tagtäglich statt und werden einfach ausprobiert. Also ich glaube, so Innovation und Experimentieren hängt ja ganz eng zusammen. Und das kann wirklich der kleine Schritt sein, mal was so ein bisschen anders zu machen, gemeinschaftlich. Und was auch noch so ein Gedanke ist, dass Innovation ja auch bedeuten kann, Dinge weniger zu machen oder gar nicht mehr zu machen. Und da einfach zu gucken, was passiert. Also ich würde sagen, so ein Geist, ich glaube, am Anfang steht vielleicht die Erkenntnis, so wie es jetzt funktioniert, könnte schon auch noch anders und besser funktionieren.
Ja.
Oder muss. dementsprechend brauchen wir auf jeden Fall Innovation und brauchen Leute, die mal was ausprobieren und die neue Ideen haben und gemeinschaftlich einmal mal was ausprobieren. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass Innovation irgendwie gemeinschaftlich passieren muss, damit sie dann auch, damit man auch bewerten kann, ob es gut ist oder nicht, ob es Spaß macht oder nicht. Und das dann natürlich auch in die Breite versuchen kann zu tragen und vielleicht auch in die politische Ebene dann, ja.
Ja, nee, also soziale Innovationen, klar, auf jeden Fall, die sind auch hier bei uns im Haus, werden auch immer wieder untersucht und einfach das Gemeinsame, also die Potenziale, wie wir gemeinsam besser zusammenleben und zusammenwirtschaften, sind, glaube ich, sehr groß, wenn man das Möglichkeitsfenster insgesamt öffnet und mehr zusammen experimentiert, mehr zusammen auch kommuniziert, wo jetzt der Schuh drückt, wo vielleicht wir uns noch verbessern können. Ich glaube, dann können wir mit Innovation eben auch die Transformation mitgestalten.
Innovationsfenster Möglichkeitsfenster hast du gesagt.
Ja.
Ne? Ein sehr schönes Wort. Und auch gerade da, was jetzt auch viel passiert, würde ich sagen, dieses über Disziplinen hinweg und mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Und es ist bestimmt auch so ein Ansatz, weil das sagen wir auch immer bei uns im Team, so die Zukunft ist, wird keine unidisziplinären Herausforderungen stellen, sondern da müssen wir irgendwie die Köpfe zusammenstecken.
Ja, das ist schon eine sehr gute Überleitung, weil es stellt sich natürlich die Frage, was wir eben morgen, also in der Zukunft, überhaupt können müssen. Und ich hatte ja eingangs schon davon gesprochen, dass du dich mit Future Skills auseinandersetzt. Wie definierst du Future Skills?
Das ist eine Frage, die habe ich noch nicht so final beantwortet. Aber als ich in das Feld der Zukunftskompetenzen, der Future Skills gekommen bin, Zukunftskompetenz ist natürlich schon mal ein kleiner Vorgeschmack, wie man sie definieren kann, habe ich herausgefunden, dass das tatsächlich eine sehr wichtige Frage ist, wie ich das definiere, weil dahinter ganz viel steckt, nämlich von welcher Zukunft reden wir eigentlich und für wen und wie ist meine Rolle darin? Wir haben bei uns in der Arbeitsgruppe, wo ich arbeite, haben wir eine Definition von Future Skills, die finde ich auch ganz schön. Da sind Future Skills Kompetenzen, die uns erlauben, handlungsfähig zu sein in hochemergenten Zukünften, Herausforderungen. Emergent ist der schöne Begriff, der eben bedeutet eigentlich, dass alles im Entstehen ist, im schnellen Wandel, dass wir eben jetzt auch gar nicht wissen können, wie genau diese Zukunft aussieht und welche Herausforderungen sich stellen. Und in diesem Kompetenzbegriff steckt drin, dass da auch Wissen dabei ist. Also um in anderen verschiedenen Kontexten agieren zu können, müssen wir durchaus auch ein gewisses Wissen haben und gewisse Fertigkeiten, aber eben auch Werte und Überzeugungen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, für den ich mich immer stark machen würde, dass dieses Thema Werte, Haltung und so weiter ganz wichtig ist. Ich habe aber festgestellt, in vielen Future Skills Definitionen sind es Kompetenzen, da steht dann drin, die in den nächsten 5 Jahren für den Arbeitsmarkt wichtig sind. Und irgendwie habe ich mich daran immer ein bisschen gestoßen, weil ich das Gefühl hatte, das ist so reagierend irgendwie. Also dann reagieren wir nur auf das, was uns irgendjemand sagt.
Ja.
Und da ist man dann natürlich in einer sehr passiven Rolle. Und für mich ist deshalb die Definition, dass Future Skills die Kompetenzen sind, die mir erlauben, nicht nur zu reagieren auf die Zukunft, sondern sie auch aktiv mitzugestalten. Und zwar nicht nur allein, sondern auch gemeinschaftlich. Und da steckt natürlich dieser transformative Begriff auch drin, ne? Mitgestalten. Und das heißt, ich finde, es gibt aktivere und passivere Future Skills Definition. Ich würde mich immer für eine aktivere stark machen und auch stärker aufs Individuum allein isoliert fokussierte und welche, die eben mehr auf die gemeinschaftliche Einbindung gehen, und für die würde ich mich auch stark machen.
Genau. Hast du ein paar Beispiele für so Future Skills für die Hörerinnen und Hörer?
Ah ja, genau. Also wir arbeiten bei uns in der Arbeitsgruppe mit 17 Future Skills. Okay. Die hat der Ulf Daniel Ehlers auch in einer großen Studie erarbeitet, die eben uns helfen, in so unsicheren Zukünften irgendwie erfolgreich handeln zu können. Und da gibt's welche, die uns bekannt vorkommen werden, aus ganz vielen anderen Diskursen, auch so um Schlüsselkompetenzen und so weiter. Das hängt natürlich auch eng damit zusammen. Zum Beispiel Kommunikationskompetenz und Kooperationskompetenz, ethische Kompetenz. Und dann haben wir aber schon noch auch stärker zukunftsbezogene, wie so eine Art Design-Thinking-Kompetenz. Zukunfts- und Gestaltungskompetenz, und mein persönliches Highlight, was auch immer für sehr viele ratlose Gesichter sorgt, ist die Ambiguitätskompetenz.
Okay.
Und die finde ich aber wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, weil die uns irgendwie erlaubt, damit umzugehen, dass die Zukunft und auch die Gegenwart nicht schwarz und weiß ist und dass es nicht immer so eine klare Lösung oder einen klaren Weg gibt und dass wir auch nicht immer eindeutig uns verorten können. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und das ist auch was ich bestimmt noch besser erlernen kann.
Okay. Auch wenn wir gesagt haben, oder wenn du gesagt hast, dass Future Skills eben nicht nur auf den Unternehmenskontext angewandt werden sollen, vielleicht trotzdem so ein paar Ideen, also welchen Einfluss haben diese Future Skills auf Unternehmen im Allgemeinen und vielleicht auf Innovationsprozesse im Besonderen?
Also wir haben ein Projekt tatsächlich bei uns auf Arbeit, das heißt Dirk Dual. Und da arbeiten wir auch mit verschiedenen Partnerunternehmen zusammen, weil wir sind ja auch an der dualen Hochschule. Da sind die dualen Partner ja ganz präsent. Und unsere Studierenden sind sowohl in dem Unternehmen als auch bei uns an der Hochschule. Und da lernen wir wirklich auch zum Teil von den Unternehmen, weil die schon auch zum Teil früher erkannt haben als die langsamen Tanker der Hochschulen, nicht überall, aber manchmal in Ansätzen, dass dieses Thema des kompetenzorientierten Lernens irgendwie ein ganz großes ist und dass es eben ganz wichtig ist. Und die haben da zum Teil schon ganz tolle Konzepte, wo sie eben auch die Studierenden relativ früh in die Rolle setzen, ihren eigenen Lernprozess, also ihr Studium auch aktiver zu gestalten, indem sie eben früh dieses Thema im Blick nehmen und dann eben auch entscheiden, hey, das möchte ich hier mitnehmen, das ist mir wichtig als Kompetenz. Und haben da schon ganz viele Formate auch entwickelt und auch Begleitungen um Studierende zu begleiten. Und da können wir auf jeden Fall was von lernen. Und ich glaube, das ist schon, das hängt eng zusammen, glaube ich, bei ja. was ich so mitbekomme, dass das wirklich auf Future Skills oder wie auch immer man es nennen möchte, sehr hochgehalten werden für das Thema Innovation. Also nur wenn wir das mitnehmen, können wir dann auch innovativ sein.
Okay. Habt ihr euch auch angeschaut, ob sich die Future Skills jetzt im globalen oder kulturellen Vergleich unterscheiden? Oder noch nicht?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Da bin ich auch ganz gespannt. Es gibt natürlich total viele Institutionen, die dieses Thema global besprechen. Ja. Hier die UNESCO, die OECD und so weiter. Kann man natürlich auch alles diskutieren, inwiefern da wirklich alle globalen Perspektiven mitgedacht werden und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr stark auch in verschiedenen Ländern diskutiert wird und eben, wo dieser Diskurs auch motiviert wird durch so ein paar transnationale Organisation. Wir haben tatsächlich ein Buch in der Pipeline, wo wir gesucht haben nach Beispielen, wie man denn Future Skills erlernen kann in verschiedenen Orten und Hochschulen in verschiedenen Ländern. Da haben wir Japan zum Beispiel dabei, Singapur, Mauritius und Kanada, Brasilien und so weiter. Also zumindest gibt es in vielen Ländern Menschen, die sich Gedanken darüber macht. Mhm. Und es ist natürlich, diese Transformationsprozesse finden natürlich an vielen Orten statt. Ja. Ich würde jetzt auch so, wir haben so eine Kompetenzperspektive, dass es eben verschiedene Future Skills gibt, aber ich bin immer gar nicht so ein Fan davon, mich auf so einen Katalog festzulegen. Ja. Und es ist natürlich auch individuell, also ich werde zum Beispiel nicht unsere 17 Future Skills Profile in den nächsten Monaten versuchen, alle zu lernen, sondern man kann da schon auch einen Fokus legen, was mir jetzt gerade wichtig ist und wo ich glaube, die größten Herausforderungen liegen oder wo ich vielleicht auch den meisten Entwicklungsbedarf habe. Aber ich würde sagen, dass das Thema präsent ist, auf jeden Fall in vielen anderen Ländern und Kontexten auch.
Ja, wir hatten vorhin schon kurz über die digitale Transformation gesprochen. Und jetzt wurde ja schon seit vielen Jahren gesagt, dass die digitale Transformation und digitale Technologien viel von uns übernehmen werden würden. Und damals war die Rede von vor allem selbstfahrenden Autos und so, also dass quasi Fernfahrer ersetzt werden. Und spätestens seit ChatGPT hat sich ja irgendwie gezeigt, es ist gar nicht so die manuelle Arbeit, sondern vor allem auch die Wissensarbeit, die von vor allem KI beeinflusst wird, beeinträchtigt wird, vielleicht ersetzt wird. Wie siehst du da den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Future Skills?
Das ist auch ein Zusammenhang, der hochkomplex ist, würde ich sagen, weil die Kompetenzanforderungen natürlich sich ändern, ne? Oder vielleicht auch so ein bisschen, da kommen wir manchmal ein bisschen in die Richtung, wir definieren Future Skills als was sehr Komplexes in verschiedenen Kontexten, aber Digitalisierung erfordert ja auch tatsächlich einfach so Fertigkeiten, dass Dinge bedienen zu können, zum Beispiel Dinge irgendwie zu seinem Zweck einzusetzen und im nächsten Schritt dann natürlich irgendwie auch kreativ damit umgehen zu können. Und ich würde sagen, Digitalisierung spielt da schon eine große Rolle, weil sie solche Prozesse natürlich extrem beschleunigt, auch Wissen über Dinge beschleunigt vermittelt. Mhm. Also tritt da irgendwie selber als Helferlein auf, aber natürlich auch als Beschleuniger einfach. Und die Komplexität erhöht sich natürlich. Also so, ich glaube, es hängt schon auch eng zusammen, dass sich Dinge, dass Dinge komplexer werden und wir deshalb eben auch komplexere Future Skills irgendwie noch brauchen. Wir haben jetzt bei dem Thema KI, das ist natürlich eins, was für uns auch relativ präsent ist, die Kolleginnen und Kollegen bei mir, die haben gerade auch einen Kompetenzrahmen herausgebracht, AI Comp heißt der, wo es speziell um Future Skills geht, aber in einer Welt, die durch KI geprägt ist. Okay. Das heißt, da gibt's schon große Schnittmengen, aber da kommt eben einfach nochmal diese Anforderung und Beschleunigung, Disruption irgendwie durch KI kommt da nochmal dazu und verschärft manche Kompetenzanforderungen dadurch.
Ja, ich glaube, das wird noch viel Entwicklung, viel Denken voraussetzen, dass wir damit gut umgehen können. Aber jetzt haben wir ja schon gesagt, dass eben diese Future Skills nicht nur Skills oder nicht nur Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt sind, sondern vielleicht, dass wir das gesamtgesellschaftlicher denken. Wo glaubst du, sind da so diese ja, Anwendungsfelder außerhalb jetzt des Berufs? Wie siehst du das? Vielleicht der Bürger als verantwortungsvoller, als verantwortungsvoller politischer Akteur oder auch moralischer Akteur jetzt als Philosoph. Mhm. Wo siehst du da die Anwendungsfelder?
Ja. Ich glaube, man ganz gut kann man das immer überlegen, wenn man selber mal überlegt, wann man das Gefühl hatte, man hat sich irgendwie richtig weiterentwickelt, also was das für Situationen waren. Und die sind bei mir, sind durchaus auch im Studium stattgefunden, auch auf Arbeit. Und es waren aber definitiv sehr viele Kontexte, wo ich irgendwie mit Menschen zu tun hatte, wo unerwartet das eingetreten ist. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass ich total viel im Akkordeonorchester gelernt habe, okay, zum Beispiel. Oder im ehrenamtlichen Engagement zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch sowas, dass man kann diese Kompetenzentwicklung wirklich nicht nur an einem Ort stattfinden lassen, sondern es ist irgendwie wichtig, den Raum zu schaffen, darüber nachzudenken, wann ich eigentlich was entwickle. Und ganz oft, also so ein Thema, was wir auch immer haben, ist, wie kann man denn für so Zufälle sorgen, die dafür sorgen, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich schon was, wo zum Beispiel ein Arbeitsort oder auch eine Hochschule Räume schaffen kann.
Ja.
Aber dieses Thema der Bereiche, ich würde sagen, es gibt keinen Bereich, wo das gar nicht stattfindet. Also auch im Privaten wird ganz viel stattfinden. Aushandlung mit Freunden über aktuelle Themen. Mhm. Das Politische ist ja auch im Privaten präsent.
Ja.
Genau, also da, das ist natürlich eine Wischiwaschi-Antwort, aber ich denke, klar, dass da überall Lern- und Entwicklungs- und auch Herausforderungsort sein kann. Ja.
Im Endeffekt geht es darum, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen und wie wir das gut tun.
Genau. Und auch unsere Arbeit und Engagement und so, das hängt ja auch zusammen, ne?
Klar.
Also so habe ich überhaupt Zeit für Engagement und Privatleben oder arbeite ich die ganze Zeit oder geht das vielleicht sogar zusammen oder auch nicht? Oder was ist überhaupt Arbeit? Also da gibt es natürlich total viele Fragen, die da reinspielen.
Das würde auf jeden Fall noch weiterführen. Aber auch ganz spannend, dass du nochmal das Konzept der Serendipität angesprochen hast. Also, dass wir uns bewusst machen, dass wir Zufälle auch nutzen und generieren, um da vielleicht Großes entstehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Bereich der Innovationsforschung. Aber genau, das ist, glaube ich, auch vielleicht nochmal so ein Gedanke. Ich glaube, ich weiß, es war Steve Jobs oder so. Der hat ja irgendwie so das Headquarter so gebaut, dass Menschen sich möglichst viel begegnen. Also vor allem möglichst unterschiedliche Menschen. Und das ist ja auch so eine Stellschraube, die man drehen könnte, ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich funktioniere ja auch so ein bisschen so. Ich hätte früher wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich jetzt mit Future Skills forsche, aber es hat sich so ergeben und dann habe ich mich drauf eingelassen und wer weiß, was da noch kommt.
Jetzt wollen wir ja natürlich nicht nur auf dem derzeitigen Bildungssystem rumhacken, sondern auch vielleicht einen so positiven Aspekt hervorheben. Wie und wo werden denn solche Future Skills heute schon vermittelt und wie erwerben das unsere Studis und unsere Schülerinnen und Schüler?
Ich glaube schon auch schon ganz viel. Also es gibt ja wirklich super tolle LehrerInnen, super tolle Lehrende an Hochschulen und auch Studierende und SchülerInnen, die da auch Verantwortung übernehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatz von uns, dass man das gemeinsam gestaltet. Also, dass man irgendwie auch zeigt, dass so ein Lernprozess was Gemeinsames ist. Das heißt, ich als Person, die da vorne steht, vielleicht irgendwie die Verantwortung, Raum dafür zu schaffen, dass man da auch gemeinsam Interessen finden kann und Formate, die gut funktionieren, sorgt natürlich dafür, dass manchmal das auch ein bisschen anstrengend sein kann als Studi oder so, weil man sich nicht berieseln lassen kann, was vielleicht ja manchmal auch ganz schön ist. Ich würde sagen, da passiert schon ganz viel, auch in Schulen gibt es ja super viele engagierte Leute oder auch außerschulische Akteure, die da mal auch in die Schulen kommen und da was machen und neue Impulse geben. Ich glaube, das ist immer was Gutes, so ein bisschen für Irritation und neue Impulse sorgen. Das kann ja schon so ein Ausflug sein ins Museum oder so. Und auch wir zum Beispiel, wenn wir Lehre machen, wir kommen ja aus einem anderen wissenschaftlichen Hintergrund zum Teil als unsere Studierenden.
Ja.
Auch da entsteht manchmal so ein schöner Moment der Irritation. Und wenn wir in Richtung Future Skills lehren und lernen gehen, dann passiert da natürlich schon viel in die Richtung, ohne dass das immer so benannt wird.
Ja.
Und ein Trick ist natürlich, oder ein Trick, eine Methode wäre natürlich, das Thema einfach präsenter zu machen und zu überlegen, in dem, was wir lernen und wie wir lernen, wie arbeiten wir denn da an unseren Future Skills, an unseren Kompetenzen und wo können wir es vielleicht noch stärker machen. Genau.
Wo glaubst du oder wo könnte die Reise hingehen jetzt für unser Bildungssystem, wenn man jetzt eben diesem Konzept der Future Skills ein bisschen folgt?
Ja, da könnte man sich jetzt auch wieder eine schöne Utopie vorstellen. Also ich würde mich freuen, wenn das Thema der Ungleichheit, Bildungsungerechtigkeit und der doch verschiedenen Zugänge, was ja in Deutschland doch relativ stark ist, ja. Also dass der Bildungsabschluss der Eltern sehr stark bestimmt, wer als Schüler aufs Gymnasium geht und dann am Ende studieren kann.
Okay.
Und wir haben natürlich auch noch unterschiedliche Möglichkeiten, die auch so vom Geldbeutel zum Beispiel bestimmt werden und so weiter. Also ich würde mich freuen, wenn es insgesamt offener wird und wirklich auch flexibler, also so, dass man nicht nur, wenn man ein richtig harter Hund ist, dann nochmal wechseln kann, sondern insgesamt mehr Freiheiten und Wechselmöglichkeiten hat. Ich glaube aber, das ist das entsteht langsam auch schon.
Okay.
Ich glaube auch da, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Geflüchtete am Anfang. Also ich glaube, wurden schon mal so ein paar Lücken im Bildungssystem aufgezeigt, wo es einfach sehr starr ist und nicht dafür sorgt, dass Menschen so ihr Potenzial da einbringen können. Also ich würde mir wünschen, dass weniger Mauern und Barrieren da sind, damit Menschen nach ihren Interessen was lernen können, aber auch diese Interessen erstmal entdecken können. Das heißt, so ein paar Impulse müssen auch da sein. Und ich glaube, wir müssen da auch noch sehr viel reflektieren, wer wann wie wo Bildung macht. Also auch, was ist meine Rolle, was ist da vielleicht auch meine Machtrolle und was steht in Schulbüchern? Also ich glaube, da gibt's oder auch in anderen Materialien und so weiter. Ich glaube, da sind gerade ganz viele Themen, wo man ansetzen kann. Also auch, rassismuskritisch. Kolonialismus aufarbeiten. Es gibt unglaublich viel zu tun.
Ja.
Ich glaube, so eine reflexive Grundhaltung gemeinsam mit anderen kann da nicht schaden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wünschenswertes Unterfangen. Laura, wir biegen schon in die Zielgerade ein. Wir wollen noch mal kurz über das Thema Zukunft sprechen und vielleicht so einen kleinen Ausblick wagen. Wie sieht für dich jetzt mal ganz kurz zusammengefasst die Bildung der Zukunft aus?
Oha. Ganz kurz zusammengefasst. Die Bildung der Zukunft, ich habe ja gerade schon mal ein paar Hinweise gegeben. Ja. Ich würde sagen, es wird viel gelacht. Es ist ein buntes Chaos. Und am Ende sieht alles ein bisschen anders aus. Aber die Leute gehen da irgendwie zusammen raus in verschiedenen Gruppierungen.
Das klingt auf jeden
Fall.
Das
ist jetzt gerade in meinem Kopf entstanden.
Ja, das ist, könnte man sich auf jeden Fall mal genauer überlegen. Wie möchtest du persönlich und deine Forschung zu so einer wünschenswerten Zukunft beitragen? Was glaubst du, ist da so dein Beitrag?
Ich würde sagen, dass ich immer versuche, in meiner Forschung, aber auch so in allem anderen, was ich tue, in so eine Richtung zu gehen. Die Stellschrauben sind dann manchmal natürlich irgendwie so direkter erkennbar, manchmal auch nicht. ich würde sagen, dass ich versuche, die Motivation, die ich mitnehme, im Austausch mit anderen Menschen weiterzugeben und daran zu glauben, dass es irgendwie besser geht und Menschen darin zu bestärken, wirksam zu werden und eben an der Zukunft mitzubasteln und sich auch zu trauen, mal was auszuprobieren, weil wir die Lösung eben wirklich noch nicht kennen.
Ja.
Und genau.
Ja, das klingt doch nach einem sehr guten Beitrag für eine gute Zukunft. In der Zukunftsforschung sprechen wir ja von Zukunftsbildern, versuchen verschiedene Zukunftsbilder zu skizzieren, zu zeichnen. Was darf auf deinem persönlichen wünschenswerten Zukunftsbild nicht fehlen? Also das kann ein Produkt sein, das kann ein besonderer Wert sein, das kann eine besondere Person sein. Was darf auf diesem persönlichen Bild nicht fehlen?
Wir sitzen ja hier gerade so am Fenster und gucken relativ ins Grüne. Also das Grüne, das darf auf keinen Fall fehlen. Das Grüne und die Natur und auch Tiere. In meinem Fall wären das Enten, die in meinem Zukunftsbild nicht fehlen dürfen. Und was ich schon gesagt habe, es muss bunt sein, ein bisschen chaotisch, aber auch wirklich ein freundliches Zukunftsbild, kein dystopisches. Und ganz viel Musik sollte da sein. Das kann man vielleicht jetzt auf diesem Bild nicht sehen, aber man wird es dann hören können.
Laura, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wir haben angefangen die Begriffe der Kulturen, der Medien ein bisschen auseinanderzunehmen. Dann haben wir uns darüber unterhalten, wie wir Transformation lernen können, wie wir Transformation vermitteln können. Und dann haben wir den großen Block Future Skills besprochen, was da die Kompetenzen sind, damit wir eben nicht nur reagieren, sondern eben gemeinsam auch gestalten können. Und zuletzt haben wir ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Vielen Dank, dass du hier warst. Hast du noch einige letzte Worte für unsere Hörer und Hörer da draußen?
Letzte Worte. Ich möchte mich auch bedanken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar kleine neue Zukunftsbilder mitgenommen und ansonsten ich schicke allen ein bisschen die kleine gute Laune, die man vielleicht gebrauchen kann, um den nächsten Schritt in eine gute Richtung zu gehen.
Vielen Dank, Laura Eickbrecht.
Tschüss.
Zukunft to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.